Zahlen gibt es viele, aber wie geht es gerade wirklich auf dem Immobilienmarkt zu? Das hat mein Finanzfreund und Co-Host Markus erfahren, denn er hat gerade eine Wohnung gekauft und parallel ein Haus verkauft. Was er dabei erlebt hat und welche Tipps er geben kann, darum geht es in diesem Interview bei Reni will Rendite. Markus, bist du froh, dass es vorbei ist?
Ja, noch ist es leider nicht ganz vorbei, denn der Hausverkauf, der läuft noch. Wir haben jetzt zwischenfinanziert, können wir später auch nochmal drauf kommen. Also das ist schon ein Wahnsinn, wenn man sich da reinbegibt.
Ja. Erzähl mal kurz den Hintergrund. Warum musstest du auf dem Immobilienmarkt aktiv werden?
Naja, es ist eigentlich so ein bisschen der Klassiker, den haben vielleicht viele von uns, gut, also die schon ein bisschen älter sind, so wie ich, ja. Es gibt ein Elternhaus, ja, entweder leben noch beide Eltern oder nur noch ein Elternteil, bei mir nur noch meine Mutter. An dem Haus ist jahrelang nicht mehr viel gemacht worden und es wird langsam zu viel, ja, der Garten über mehrere Etagen und so weiter. Also sucht man eine Wohnung und jetzt ist es bei uns so, dass wir außerhalb einer hessischen Großstadt wohnen und idealerweise war es natürlich eine Wohnung in der Großstadt. Und dann merkt man sehr schnell, dass plötzlich ein Haus gar nicht mehr so viel wert ist.
Ja, genau, der Hausverkauf ein Thema, aber du warst ja auch Käufer, da warst du doch bestimmt gerne gesehen, oder? Ich meine, so richtig viel los ist ja, wenn man den Zahlen glaubt, wegen der gestiegenen Zinsen gerade nicht auf dem Immobilienmarkt.
Ja, also es zieht wohl langsam wieder an, aber es ist tatsächlich so, also man hat ja mal gesagt, eine Dreizimmerwohnung, zwar genau das, was wir gesucht haben, ist eigentlich immer so das Standardding, ja, dass wir jeder, auch im Mietmarkt sowieso, aber im Kaufen eigentlich auch, weil es auch das ideale Kapitalanlageobjekt ist, weil bei einer Zweizimmerwohnung hast du immer unheimlich viel Fluktuation. Dreizimmerwohnung, kleine Familie, die wohnen da eine Weile. Deshalb ist es eigentlich auch ein Kapitalanlegerobjekt normalerweise. Und das ist jetzt genau der Punkt, wegen der hohen Zinsen fallen viele dieser Kapitalanleger aus, also alle die, die sich dafür einen Kredit holen müssen. Ich kann nachher mal erklären, woran das eigentlich liegt. Und dann gibt es natürlich schon noch Interessenten, aber nicht jeder geht dann diesen Schritt mit. Und man muss schon auch sagen, dass die Preise immer noch verhältnismäßig weit oben sind, trotz allem. Also wenn man das mal in das Zinsniveau so einrechnet, zeige ich gleich mal.
Genau, weil man hat ja eigentlich das, man hört ja jetzt irgendwie Preise fallen und so weiter, aber das ist gar nicht so extrem.
Nee, also wenn man sich das mal anguckt, das ist die Preisentwicklung seit 1996, das sind jetzt die IW-Zahlen. Und wir sehen ja, wie die Preise da massiv hochgegangen sind. Klar, Niedrigzinsphase, Nullzinsphase. Damals war auch das Verhältnis von Einkommen und Monatsbelastung war 2012 am allergünstigsten. Ja? Und dann sind die Preise hochgegangen, weil viele Leute gemerkt haben, oh, jetzt muss ich das machen. Und jetzt sehen wir oben diesen Knick, das ist quasi der durchschnittliche Preisrückgang. Und der ist natürlich gemessen an dem Anstieg vorher gar nicht so hoch. Und jetzt ist auch immer noch die Frage, welcher Preis? Weil wenn ihr auf Immobilienportalen unterwegs seid, dann sind da Wunschpreise. Das kennt ihr vielleicht vom Autoverkauf, ja, der Besitzer des Autos, der möchte einen richtigen Fantasiepreis haben, ist das Ding aber nicht wert. Bei Immobilien ist es eigentlich noch schlimmer. Das sind Leute, sitzen in ihren Immobilien, wissen, was die mal vor 5 Jahren wert war und wollen diesen Preis immer noch haben. Und das funktioniert halt mit dem aktuellen Zinsniveau nicht. Aber meine Erfahrung ist, dass dieser Rückgang, der da oben eingezeichnet ist, gar nicht mehr stimmt. Also je älter die Immobilie, desto krasser ist der Preisrückgang. Und das wird immer so ein bisschen verfälscht, weil hier reden wir oft von Neubauwohnungen. Und bei gebrauchten Immobilien geht die Schere wahnsinnig weit auseinander.
Aber es war jetzt gut für dich, dass du jetzt vor einigen Monaten kaufen musstest oder ein Haus für deine Mutter suchen musstest und nicht halt vor 2 Jahren das machen musstest.
Ja, die Frage ist nur immer, womit bezahlt man es? Ne? Also der Plan war ja, das Haus wird verkauft, eine Wohnung wird gekauft und es bleibt was übrig. So, und dann fängst du an und merkst, oha, ja, also Haus verkaufen, also wir reden halt von einem Haus Ende 70er Jahre gebaut, bisschen gedämmt, aber nicht viel. Da ist noch eine Ölheizung drin. Ein Käufer muss sowieso die Heizung austauschen. Also das war auch schon vor Habecks Heizungsgesetz so. Also wir haben schon seit sehr vielen Jahren die Regelung, dass jemand, der ein Haus neu kauft, die Heizung austauschen muss, wenn sie so und so alt ist. Und dann musst du ihren Energieausweis vorlegen. Ja, ich habe auch gelernt, dass man ein Haus gar nicht mehr ohne Energieausweis verkaufen darf. Wenn du ihn nicht hast, kann das 15.000 Euro Bußgeld kosten. Energieausweis kostet übrigens über 300 Euro, wenn das Haus vor 78 gebaut wurde. Sonst kannst du auch mit 180 davon kommen. Tatsache ist, da ist halt eine extrem schlechte Energieklasse rausgekommen. Hat uns jetzt nicht weiter gewundert. Aber jemand, der das halt kaufen will, der rechnet halt Kaufpreis minus Sanierungskosten. Und die Sanierungskosten steigen. Da haut nämlich die Inflation voll rein. Und deshalb ist auch jetzt zum Beispiel dieser Rückgang der Zinsen nur bedingt ein Faktor, der dir wieder einen höheren Preis bringt, weil die Handwerker sind ja auch noch teurer geworden. Ja, und dann merkst du halt, das Haus reicht gerade mal so, um diese Wohnung zu kaufen. Das war schon ziemlich frustrierend.
Also du hast quasi 200 Quadratmeter Haus verkauft und mit dem Geld eine, wie groß ist die Dreizimmerwohnung?
Ja, die hat so um die 80 Quadratmeter. Ja. Also 180 gegen 80, also wie man es rechnet, ist ein bisschen mehr, aber es ist nicht üppig groß. Und wie gesagt, das, was wir eigentlich gesucht haben, aber das Problem haben halt viele Leute. Und hier geht es ja nur darum, also meine Mutter lebt ja mittlerweile alleine, also die wird in der Dreizimmerwohnung ganz gut klarkommen. Ich kenne auch da bei uns auf dem Dorf Leute, die sitzen in ihren alten Häusern und dachten eigentlich, sie können eine extrem schöne 4-5-Zimmer-Wohnung sich kaufen. Das funktioniert alles so ohne Weiteres nicht. Ja? Und klar, also alle die währenddessen schon mal was gemacht haben an dem Haus, natürlich auch unser Fehler gewesen, da ist wirklich wenig passiert, aber ein Käufer hat ganz andere Bedürfnisse. Ja? Und wir waren zum Beispiel immer stolz, dieses Haus wurde mal von einem Architekten gebaut, also mit so einer freien Treppe innen, kommt der Makler rein und sagt, oh, das ist aber schlecht, kann man ja gar nicht in zwei Einheiten teilen. All solche Sachen. Ne? Also viele Leute glauben immer, sie haben das super tolle Haus und dann kommt jemand anders rein und sagt, das ist aber unpraktisch. Ja? Noch schlimmer ist es, wenn du so diese ganz teuren Bauhaus-Stilhäuser hast, die am besten noch mit Betonwänden, die man nicht versetzen kann. Also ich will nicht sagen unverkäuflich, aber es ist viel, viel weniger drin, als man so glaubt. Ja. Und dann ist immer noch die Frage, die man auch leider akzeptieren muss, macht jemand das Ding einfach platt? Und so jemand zahlt dann nur den Grundstückswert und dann bist du gleich nochmal woanders.
Ja, genau, das ist, glaube ich, auch eine wichtige Erfahrung, was halt viele Leute im Hinterkopf haben sollten, die jetzt irgendwie denken, Immobilie zur Altersvorsorge oder so. Wer weiß, was das Ding halt wert ist noch. Ne?
Ja, also es ist, ich glaube, eine Sache ist, also ich sage mal so, ich habe persönlich mir nie ein Haus gekauft und betrachte das heute so ein bisschen als Fehler, weil man hätte viele ruhigere Jahre gehabt, aber man sieht, dass die Leute hinten raus völlig falsch rechnen. Also diese Idee, ich wohne dann völlig mietfrei in meinem Haus, stimmt ja nicht, weil da so viele Kosten anfallen. Also gerade nach 30 Jahren fängt das dann an mit Dach, mit Heizung, gut, Bäderfliesen, wenn dir das dunkelbraune Bad gefällt, dann fließt es halt nicht. Aber da sind so viele Sachen zu tun. Ja, da kommen dann irgendwelche Wasserschäden. Es geht ein Rohr kaputt. Das blenden die Leute immer völlig aus, weil die Meinung ist immer, Haus ist abbezahlt, kostet mich nichts. Und das ist, glaube ich, der Riesendenkfehler. Du musst Rücklagen bilden. Also bei jeder Eigentumswohnung macht das die Hausverwaltung. Beim Haus habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute das sich immer so ein bisschen schön rechnen. Und dann kommt es halt schlagartig. Und wenn du dann mal Rentner bist und dann zur Bank gehst und sagst, ich hätte jetzt gerne einen Sanierungskredit für mein Haus, dann sagt die Bank, okay, wie lange leben Sie denn noch? Können Sie uns denn überhaupt noch zurückzahlen?
Ja, und das drückt natürlich dann massiv auf den Wiederverkaufswert. Ne?
Das drückt dann massiv auf den Wiederverkaufswert. Und deshalb diesen Chart, den ich gesagt habe, mit den Preisen. Also alte Häuser, Energieeffizienzklasse FGH, ja, da würde ich mal sagen, die sind jetzt 30% weniger wert. Und wenn es ganz unglücklich läuft, in der schlechten Lage, vielleicht sogar noch weniger. Und da muss man sich von vielen verabschieden. Und auch die Wohnung, die wir jetzt kaufen, ist keine Neubauwohnung. Es ist auch eine sanierte Wohnung im Bestand, in einem Haus, wo du vielleicht vor 10 Jahren noch gesagt hättest, weiß ich nicht, ja, das sieht ja eigentlich schön aus, nebenan ist ja das super duper neue Haus. Aber die Neubauwohnungen, die jetzt auf den Markt kommen, wurden ja alle noch kalkuliert in der Phase, als die Zinsen niedrig waren. Und da haben die sich schon so gerade gerechnet. Und jetzt werden die zu Preisen angeboten, wo du sagst, boah, also das könnt ihr auch nicht verlangen. Aber der Bauträger, der braucht diesen Preis, weil er hat das Geld längst wieder ausgegeben. Ne? Und das ist ein Riesenproblem, was ich sehe. Und ich weiß auch noch nicht, wie das die nächsten Jahre laufen soll, weil man will jetzt ja, nachdem wir jetzt nun jahrelang schon zu wenig gebaut haben, jetzt soll ja noch mehr gebaut werden, aber zu welchen Konditionen? Das ist alles unheimlich teuer geworden. Und es gab ja neulich die Aussage von diesem Chef der Gutachterausschüsse.
Ja. Ja, wer jetzt baut, geht pleite so ungefähr.
Ja, oder? Wer jetzt baut, geht bankrott, hat er gesagt. Ganz so hart würde ich es noch nicht sehen, aber es ist schon, man muss schon sehr an die Schmerzgrenze gehen. Und man muss auch sagen, dass das jetzt 10 goldene Jahre waren, als man quasi relativ easy nebenher das Haus finanzieren konnte. Jetzt ist es wieder so, wie es eigentlich bei meinen Eltern auch war, Haus gebaut, Urlaubsreise fällt halt aus.
Ja, ja. Du hast das Thema Heizung angesprochen. Das war ja auch die lebhafte Diskussion, ihr erinnert euch, Habecks Heizungshammer oder Heizhammer, wie es halt genannt wurde, als es darum ging, dass überall Wärmepumpen rein sollen. Und das wir damals schon erzählt, beim Hause deiner Mutter, wird das schwierig sein.
Ja, also Wärmepumpe bei einer gebrauchten alten Immobilie ist eigentlich utopisch. Ne? Also das muss man schon sagen. Einfach, du musst das Haus, müsstest es massiv dämmen. Ideal wäre dann auch noch eine Fußbodenheizung. Es gibt mittlerweile so Flachheizkörper, die das übernehmen. Auf jeden Fall kannst du nicht mit deinem bisherigen Heizkörper eine Wärmepumpe betreiben. Die hat einfach eine viel niedrigere Vorlauftemperatur. Die heizt quasi mit einer niedrigeren Temperatur. Und deshalb brauchst du entweder sehr flächige Heizkörper, die du dann an die Wände montieren musst. Oder du reißt den Estrich raus und machst eine Fußbodenheizung rein. Was das kostet, da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden, bei einem richtigen Haus. Ja? Also fällt Wärmepumpe irgendwie aus, zumal auch. Also wir reden jetzt hier von dem Haus im Taunus, ja, drunter ist ein Schieferfelsen, also muss man ziemlich weit bohren, wenn man so eine Grundwasserwärmepumpe haben wollte. Nicht so wahrscheinlich. Und dann ist es noch ein Hanggrundstück, da fallen jetzt auch so Wärmepumpen aus, die, man kann ja auch so Schläuche unterm Rasen verlegen. Dann darfst du nur keine Bäume mehr pflanzen, by the way, ja, du darfst keine Wurzeln rein. Und so. Also halte ich für nicht praktikabel. Bei uns in der Straße gibt es Leute, die haben sich eine Pelletheizung eingebaut, teilweise auch mit Förderung. Aber eine Pelletheizung ist teuer, das hätte ich ja nicht gedacht. Also, die ist doppelt so teuer wie die Ölheizung teilweise. Ja, also, da bist du mit so 60.000, 70.000 dabei. Ölheizung kriegst du noch für 35, 40, wobei die darfst du jetzt ja, glaube ich, gar nicht mehr so ohne weiteres einbauen. Ein Gasanschluss läge an der Straße, aber die Häuser haben bisher nicht den Hausanschluss. Das heißt, du musst dann noch Anschlusskosten bezahlen. Was die so kosten, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein Haus, was nicht in der Innenstadt liegt, sondern in einem kleineren Dorf, was bisher eine Ölheizung hat und wo auch sonst nicht so viele Anschlüsse da sind, da bleibt eigentlich nur Pellet. Und wie gesagt, das ist halt teuer. Und die Pelletheizungsbauer lassen sich das, glaube ich, auch gut bezahlen. Ja? Weil aus meiner Sicht, ja, kann so nahe treten, aber ist die Technik so ähnlich wie eine Ölheizung. Das kostet einfach viel mehr. Und du brauchst ja noch diesen Sauger, der halt die Pellets da reinsaugt. Aber es ist jetzt irgendwie, ich verstehe nicht ganz, warum die so teuer sind.
Nee, aber das war beim Hausverkauf wahrscheinlich ein Problem, ne? Dass da irgendwie so eine Ölheizung drin ist.
Ja, das ist natürlich ein Thema. Aber wie gesagt, also das gibt es halt oft. Und die Käufer mussten schon jahrelang das einplanen, dass so eine neue Heizung reinkommt. Problem ist jetzt einfach, wie schaut es dann mit der Förderung aus? Also es gibt ja jetzt seit ein paar Wochen dieses neue Gesetz, dass die Eigenheimbesitzer, wenn sie auf Erneuerbare gehen, eine Förderung kriegen und das auch. Das zielt, glaube ich, besonders auf Rentner ab, dass Leute, die weniger als 40.000 im Jahr Einkommen haben, sogar nochmal eine Zusatzförderung kriegen. Also du kannst dann sogar ein bisschen über 50% kommen. Ja. Nur der Verkäufer macht das ja nicht, weil der baut doch jetzt nicht eine Heizung ein, nicht wissend, ob der Nächste überhaupt das Haus stehen lässt. So, und was aus meiner Sicht fehlt, ist jetzt die Förderung für die Käufer. Die gab es mal, die ist aber jetzt nur noch sehr reduziert. Und deshalb wird die Frage sein, was machen die? Also mich hat nicht überrascht, dass im letzten Jahr so viele Gas- und Ölheizungen verkauft wurden wie noch nie. Ja?
Noch schnell einbauen. Ne?
Ja, noch schnell einbauen, bevor
das
letztes Jahr jetzt erstmal on hold so ein bisschen. Ja? Ob das dann der Umwelt nachher hilft, muss man sehen. Jetzt sind die natürlich auch viel effizienter als die alten Heizungen. Aber aus meiner Sicht ist das noch nicht so völlig durchdacht. Also man hat jetzt die Hausbesitzer geschützt, das war richtig, weil die hatten ja über Nacht die Ansage bekommen, weißt du was, deine Heizung kannst du alles wegschmeißen. Aber man muss schon auch sehen, wie man das macht, wenn Häuser verkauft werden und so. Aus meiner Sicht fehlt da noch das Konzept.
Ja. Weil, was du ja auch erzählt hast, was ja auch die Schwierigkeit ist beim Hausverkauf, dass man da gewisse Unterlagen braucht, die mehr oder weniger gut aufgehoben wurden oder auch nicht. Ne?
Ja, also solltet ihr in dem Fall sein wie ich, habt ihr eine Ahnung, was in eurem Grundbuch so drinsteht vor dem Haus? Also oder ich hatte es nicht. Ja, du brauchst einen Grundbuchauszug und dann siehst du halt eingetragene Grundschulden. Und was ich nicht wusste ist, das Haus ist abbezahlt. Ja, vor Jahren schon. Das hat mein Vater gemacht. Mein Vater ist leider schon vor einigen Jahren verstorben. Jetzt standen da plötzlich aber noch Grundschulden drin. Also die Bank hat keine Forderungen mehr. Es ist aber aus irgendeinem Grund vergessen worden, diese Grundschuld mal zu löschen, weil da hätte man zum Notar müssen, hätte eine Gebühr gekostet. Es waren auch verschiedene Kredite, also wahrscheinlich hat man das irgendwie sammeln wollen. So, jetzt sich auf die Jagd begeben. Ja, habe ich meine Mutter gefragt, das habe ich alles weggeschmissen. Ich war froh, dass wir das nicht mehr bezahlen müssen. So, ja, ja, dann hast du also du musst Grundschulden löschen. Dann schreibst du die alten Banken an. Einige von denen haben mittlerweile so Webportale, da trägt man dann die Darlehensnummer ein. Gut, wenn man die noch weiß, wenn man sie nicht weiß, okay, die finden das vielleicht über die Adresse, aber telefonisch erreichen, Fehlanzeige. Also viele dieser Abteilungen arbeiten irgendwie im Virtuellen, weiß ich nicht, ja. Und dann kommst du zu der Bank und dann sagt die, na gut, das Darlehen haben wir ja vor über 20 Jahren vergeben, also für die Unterlagen noch haben. Ne? Also das, je nachdem, also Banken dürfen bestimmte Unterlagen nach 10 Jahren vernichten. Ich habe von Volksbanken gehört, dass die bei Krediten die wohl 30 Jahre aufheben. Aber es muss jemand irgendwo ins Archiv steigen. Das ist nicht digitalisiert. Der Vorgang ist ja abgeschlossen. Das Einzige, was die Bank weiß, ist, wir haben da offenbar keine offene Forderung, sonst hätten wir es nicht geschlossen. So, und dann beginnst du halt Löschungsbewilligungen. Und dann habe ich gelernt, das wusste ich vorher auch nicht so richtig, eine Grundschuld besteht aus der Grundschuld eingetragen. Und ganz früher bestand die aus einem Grundschuldbrief. Wenn du es zurückbezahlt hast, hast du eine Löschungsbewilligung gekriegt und sie haben dir den Grundschuldbrief geschickt. Ohne Brief keine Löschung. Wenn der Brief nicht mehr auffindbar ist, muss man ein Aufgebotsverfahren machen. Dauert 4 bis 6 Monate. Und in dieser Zeit darf sich jeder in Deutschland melden, der vielleicht den Brief hat. Auch wenn man weiß, es kann keiner haben. Aber für den Fall, ich hätte es im Spielcasino verpfändet oder so. Also Wahnsinn, ja. Der Notar war da relativ cool, weil der kannte das schon. Es soll Banken geben in Deutschland, ich sage nicht welche, die haben sowieso alle Grundschuldbriefe vernichtet, weil die keinen Bock mehr hatten, das aufzubewahren. Und die lassen einfach jedes Mal so ein Verfahren dann machen, auf Kosten natürlich der früheren Grundschuldbesitzer.
Ja, und ich meine, das ist ja das Problem, wenn du halt so einen nahtlosen Übergang haben willst zwischen ich verkaufe das Haus, kaufe eine neue Wohnung, das bringt ja deine ganzen Zeit dann irgendwie durcheinander.
Ja, ja, und es ist vor allen Dingen eben auch so, dass keine Bank, also das, der Grund, warum diese Grundschuld gelöscht werden muss, ist ja eine Bank. Du hast ja meistens eine neue Bank und wenn noch eine Grundschuld drin ist, dann ist ja die Bank erst dahinter. Also theoretisch wird ja erst die vordereingetragene Grundschuld beglichen und dann erst die der neuen Bank oder wenn da 3 womöglich sind, weil meine Bausparkasse dazwischen war. So, und deshalb sagt die Bank, naja, Moment, wenn ich nicht an erster Stelle stehe, dann kostet der Kredit mehr für den Käufer. Und dann hast du wieder das Thema, was ist der bereit zu zahlen? Und so, also, ich kann nur da sagen, in dem Fall, wir haben es mit einer regionalen Bank jetzt gemacht, die sind da etwas kulanter, weil sie das Thema A kennen, weil sie die Banken vor Ort, wenn sich die Banken vor Ort untereinander kennen, kann man das schneller machen, weil die auch sagen, na gut, wenn sie der Löschung zustimmen, dann werden sie ja wohl keine offenen Forderungen mehr haben. Ich glaube, dass das komplizierter wird, wenn ich mit Direktbanken und so, obwohl ich sonst immer ein totaler Fan bin, zu denen zu gehen. Ich habe privaten Wohnungen gekauft, die ich über so ein Direktding, da geht das auch. Aber wenn das ein bisschen komplexer wird, es ist schon von Vorteil, wenn man weiß, wo man hinfährt und wenn der Sachbearbeiter einen auch kennt und auch mal im Zweifel den Telefonhörer in die Hand nimmt, um was zu lösen.
Also du hast ja dann diesen Brief doch gefunden zum Glück.
Ja, den einen habe ich gefunden, der andere ist, da sind wir doch auf der Suche, aber es ist jetzt schon so, da das nur noch so eine kleinere Grundschuld ist, dass die Bank sagt, okay, ja, machen wir jetzt alles mit. Ja. Und der Umzug ist auch noch nicht erfolgt, der wird jetzt noch kommen. Das war jetzt auch noch so eine Sache. Das eine ist, der Idealfall ist ja, beide Wohnungen sind leer. Ja? Also die neue Wohnung ist leer, sofort bezugsfertig, die alte Wohnung ist schon verkauft, so schon verkauft. Jeder Makler sagt dir, ein leeres Haus ist leichter zu verkaufen als ein Haus, wo noch jemand drin wohnt. Beides gleichzeitig geht nicht. In einer der beiden Immobilien muss einer wohnen. Also unser Glück ist jetzt, dass wir so ein Thema haben, der Verkäufer, der hat sich selber ein Haus gekauft, was er noch ein bisschen sanieren muss und der zieht erst in ein paar Wochen aus. Insofern ist alles etwas planbarer, stört aber natürlich den Verkaufsprozess für das Haus. Und trotzdem hilft das so ein bisschen, weil das war von Anfang an das Thema. Wie gesagt, es mag nicht auf jeden so zutreffen, aber wenn man dieses Thema hat, jemand will aus der einen Immobilie in die andere, dann ist immer die Frage, was mache ich zuerst? Also suche ich erst einen Käufer, der sagt dann, ich will dann und dann aber in dein Haus einziehen und dann muss ich irgendwie ganz schnell was suchen. Ich meine, Mietwohnungsmarkt geht innerhalb von 4 Wochen, aber findest du dann in dieser Zeit das, was du suchst? Weil wir brauchen ja was seniorengerechtes und so, ja. Oder kaufst du eben zuerst und dann verkaufst du erst, dann brauchst du eine Zwischenfinanzierung. Und da habe ich auch erstaunliche Dinge gelernt.
Aha, welche waren das denn?
Also, wir haben ja im Moment ein Zinsniveau, das müssen wir vielleicht nochmal zeigen. Also die Zinsen sind ja zurückgegangen. Ja, also das ist jetzt mal so die letzten 5 Jahre. Man sieht den drastischen Zinsanstieg. Das sind jetzt Darlehen von 10, 15 und 20 Jahren Laufzeit. Und wir sehen, dass die hinten so einen Knick runter machen. Wir sind jetzt so bei 3,5%. Und es unterscheidet sich auch kaum nach Laufzeit. Also ganz wenig. Das ist jetzt von der Interhyp so ein Durchschnittswert. Also 3,5%, sagen wir mal. Einige 3,8, je nachdem. Eine Zwischenfinanzierung, hatte ich immer gelernt, ist günstiger. Also das sind jetzt Annuitätendarlehen. Ne? Ich lege mich fest für 15 Jahre und kriege, sagen wir mal, 3,5% Zins und lege eine Tilgung fest. Wenn du eine Zwischenfinanzierung brauchst, kannst du so ein Annuitätendarlehen nicht nehmen, weil wenn du das nach einem Jahr oder nach 2 schon zurückzahlst, dann musst du ja eine Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen. Also die ist umso teurer, je kürzer das eigentlich gelaufen ist. Also variabel. So, ich hatte immer im Kopf, variable Zinsen sind niedriger, weil die orientieren sich an diesem Interbankenzins und das langfristige Darlehen ist teurer. Jetzt reden wir hier auf dem Kanal schon ewig über inverse Zinsstruktur. Ich habe mir über die überlegt, was das in der Realität bedeutet. Es bedeutet nämlich, dass eine Zwischenfinanzierung meistens 6% und mehr kostet, obwohl der Hypothekensitz bei 3,5 ist. Ja, Grund ist, EZB-Zins 4,5. So, Banken leihen sich das Geld untereinander ein bisschen günstiger, manchmal so für 4, aber die Bank will ja auch noch was verdienen. Ja. Heißt, die Zwischenfinanzierung ist teurer. Dafür kann ich sie jeden Monat zurückbezahlen. Aber jetzt reden wir, wenn man es auf Monatssicht runterrechnet, geht's noch, aber es darf halt auch nicht besonders lange dauern, weil sonst wird es halt knifflig. Ja.
Also inverse Zinsstrukturkurve, für alle, die uns nicht so regelmäßig hören, heißt, dass die kurzfristigen Zinsen über den langfristigen liegen, was halt ehrlicherweise eine Art Anomalie am Zinsmarkt ist.
Aber wir warten eigentlich seit 1,5 Jahren darauf, dass sie das auch müssen.
Genau.
Das aber nicht.
Also ja, ist die längste inverse Zinsstrukturkurve seit Menschengedenken so ungefähr, glaube ich, inzwischen. Ja.
Und deshalb ist es eben so, wie wir es gerade gesehen haben, also 3,5% für so eine Annuität auf 15 Jahre, EZB-Zins 4,5%. Ja, und das ist so aktuell das Problem. Wie gesagt, man sollte so eine variable Zinsen, also Finanzierung auch nicht ewig machen, aber Zwischenfinanzierung brauchst du es halt. Und dann ist auch wieder die Frage eben, ja, des Beleihungswertes. Ne? Also in unserem Fall, ohne zu speziell zu werden, haben wir natürlich danach gesucht, dass die Bank uns erstmal alle Kosten, die mit der Wohnung entstehen, abnimmt. Also auch die Grunderwerbsteuer, die liegt in Hessen übrigens bei 6%. Hier in Bayern liegt sie nur bei 3,5. Und dann sagt die Bank aber, na gut, dann ist die Wohnung noch nicht genug wert. Ja, dann wollen wir das Haus. So, also dann wollen wir das Haus beleihen.
Das ihr mal verkaufen wollt.
So, zum Glück wollen wir das ja verkaufen, weil als meine Mutter hörte, das Haus beleihen, Gottes Willen, die erklärt der Moment, wir verkaufen das Haus ja sowieso. Aber das sind halt alles so Sachen, ja.
Also, ich meine, wenn das Haus verkauft, das ist Berlin, dann habt ihr nochmal Hesse.
Nein, das wird dann halt alles wieder abgelöst. Also das geht dann schon, aber es ist halt so ein bisschen ums Eck. Und das ist eben die Erfahrung, die ich gemacht habe. Man muss da viel mehr ums Eck denken, als weil wir es ja auch oft so idealtypisch erzählen. Du hast eine Immobilie, dann suchst du den günstigsten Kredit, dann kaufst du die, dann gehst du zur Bank, dann gehst du zum Notar, fertig. Das ist der einfache Fall, der natürlich bei einer Eigentumswohnung in der Regel funktioniert. Aber wie gesagt, sobald es individueller wird, sobald du auch über Fristen nachdenken musst, sobald irgendwas speziell wird, ist es wahnsinnig, also hatte ich das Gefühl, das ist wahnsinnig aufwendig. Gut ist dann, wenn du halt Leute um dich rum hast, die das schon öfter mal gemacht haben. Und da muss ich sagen, bin ich tatsächlich ein bisschen Fan des stationären Bankenwesens wieder geworden, ja, oder dass da auch ein Makler die Bank kennt und die miteinander reden, also auch schon mal allein zu ermitteln, was ist denn der Wert einer, also des Hauses, weil ich meinen Beleihungswert, wer noch nie eine Immobilie gekauft hat, nehmen wir mal an, die kostet 300.000, dann sagt die Bank, naja, Beleihungswert, für uns sind das so 80%.
Ja? Also, die geben Abschlag quasi.
So, genau. Sie sagen, der Wert ist 240. Das ist quasi der Wert, von dem die Bank weiß, den kriegt sie jederzeit wieder, wenn was schief geht, weil sie muss ja dann Notverkauf machen. Und deshalb, wegen dieser 80%, ist auch in der Regel eben die Faustregel, 20% Eigenkapital zum Beispiel reinzuschießen. Ne? Und das ist natürlich jetzt hier auch die Frage gewesen, was ist denn das Haus wert, auch mit Abschlag? Reicht das für die Wohnung? Also es reicht, ja, aber das ist trotzdem so eine Sache. Und dann merkst du mal, du hast ja gerade noch diesen tollen Preis im Kopf gehabt von vor 5 Jahren, dann hat dir schon der Makler erklärt, es ist weniger wert und dann kommt die Bank und sagt, ja, nur 80% davon. Also da muss man schon ein paar Kröten schlucken, bevor es dann losgeht.
Ja. da du den Markt da ansprichst, auf was hat er denn alles geachtet? Was sind da so Sachen, die man sonst nicht auf dem Schirm hat, als er begutachtet hat oder als er sich angeschaut hat, ob das Haus verkaufbar ist und zu welchem Preis?
Ja, also wie ich schon sagte, ne, dass so mit der so eine freie Treppe irgendwie so mitten im Wohnzimmer startet, auf sowas guckt der Makler, weil natürlich mittlerweile würde man Immobilien quasi mehr so in Bausteinen sich überlegen, dass man die später mal trennen kann. Alles, was nicht ebenerdig ist, mittlerweile wollen halt Käufer dann schon wissen, wie ist das mal im Alter, kann ich unten noch ein Bad einbauen oder ein Schlafzimmer oder so. Der guckt sich natürlich sowas wie Heizung an, klar, der will wissen, wie die Fenster sind. Und er achtet natürlich auf jede Art von feuchter Stelle. Also ist ja auch irgendwie klar, würde ich als Käufer ja auch nicht wollen. Aber es gibt natürlich bei so einem älteren Haus irgendwie, was ich bei uns ist, so ein Raum unter der Garage, der ist gar nicht bewohnt. Da war irgendwo eine feuchte Wand, wo der Makler dann sagt, nicht, dass das woanders auch ist. Also ist ja auch richtig. Also ich meine, wie geht man sonst durch so ein Haus durch, wenn man es kaufen will? Und das ist auch der Grund, warum quasi geräumte Immobilien leichter zu verkaufen sind, weil du als Käufer halt alles siehst, während du in einer Immobilie, wo noch Möbel drin stehen und vielleicht noch eine Schrankwand, gerne wüsstest, was hinter der Schrankwand ist, bevor du die Immobilie kaufst. Das sind natürlich alles so Themen. Und trotzdem muss man auch sagen, auch Makler auswählen. Ich meine, ich hatte auch eine gewisse Meinung über Makler, ja, also die kriegen ja auch eine Stange Geld nachher dafür. Und die Frage ist immer, hast du schon bei der Besichtigung den Eindruck, der will sich es nur leicht machen? Weil natürlich kann ich, wenn ich den Preis weit genug runtergehe, jede Immobilie verkaufen. Ne? Aber du willst ja als Verkäufer, dass der Makler auch in gewisser Weise für dich agiert. Und der Makler muss sich immer so ein bisschen entscheiden. Ist er auf der Käuferseite, ist er auf der Verkäuferseite? Er soll das ja makeln. Ich habe schon gehört, man hat es ja im Vorfeld auch umgehört, es gibt natürlich welche, die gehen dann lieber den einfachen Weg und sagen dann, komm, jetzt machen wir mal Abschlag und dann ist das Ding weg. Ich habe auch gar keinen Bock, irgendwie durch so eine alte Hütte irgendwie 20, 30 Interessenten durchzuführen, sondern je schneller, je besser. Und das ist natürlich nicht im Interesse des Verkäufers. Und da muss man irgendwie so einen Mittelweg finden. Es ist wohl aber eben so, dass meist die Verkäufer die Renitenten sind und zig Makler quasi, ja, was heißt verschleißen, weil die alle ihren Preis nicht nehmen. Problem ist natürlich bei einem Makler, wer das nicht weiß, wenn du dem einmal den Auftrag gegeben hast, verdient er auf jeden Fall. Ach so. Also wenn du sagst, dieser Makler ist beauftragt und zwei Wochen später kommt irgendwie der Nachbar und sagt, oh, euer Haus ist zu verkaufen, das will ich ja jetzt haben, kriegt der Makler trotzdem seine Provision. Und wenn du zwischendurch anfängst, den Makler zu tauschen, kann es auch Hässel geben. Dann kann nämlich der erste Makler sagen, na, den Interessenten, den hatte ich auch schon. Der hat das schon bei mir, der hat das exklusiv von mir gekriegt. Also insofern, Makler kann man eigentlich nur einmal sich dafür entscheiden. Und der hat den Auftrag dann auch. Ich meine, klar kann der Auftrag irgendwann ablaufen. Die Verträge sind unter Umständen befristet. Aber es ist dann immer das Thema, wenn dann einer kommt, der sich vielleicht vorher schon mal dafür interessiert hat, dann kassiert der Makler damit.
Hat euch der Makler geraten, nochmal irgendwie zu streichen oder sowas, wenn ihr dann mit alles ausgeräumt habt, um halt irgendwie das Haus ein bisschen aufzuhübschen?
Ja, das ist eben so der Punkt, auch wie weit du das machst. Also ein bisschen schon, ein paar Sachen sollte man schon machen. Andererseits, wenn du in ein altes Haus kommst, was von innen frisch gestrichen ist, ist das ein bisschen wie so ein Auto, was irgendwie frisch lackiert ist, ja, wo du dich fragst, was ist denn da drunter? Also das ist so ein Ding. Natürlich, die Anmutung soll schon, es soll jetzt nicht irgendwie, soll nicht irgendwie die Farbe von der Wand fallen und der Putz oder so. Zu viel machen ist auch so eine Sache, weil dann eben das natürlich so aussieht, als hättest du was zu verbergen. Aber klar, also gepflegter Zustand ist natürlich von Vorteil.
Ja, ja. Hier, lass uns noch ein bisschen über den Kauf der neuen Wohnung reden, weil da haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen. Wie gesagt, ich hatte ja schon mal so die Vermutung angestellt, dass das eigentlich relativ einfach gewesen sein dürfte, weil ja wahrscheinlich nicht so viele Interessenten in der Schlange standen.
Ja, also es gab schon ein paar Interessenten und wir haben so ein bisschen mit unserer persönlichen Geschichte, glaube ich, gepunktet, weil das war ein privater Verkäufer, der hatte sich tatsächlich getraut, das Inserat reinzusetzen in so ein Portal. Ich glaube, er hat es nachher bereut, ja, weil der ist dann sofort zugeballert worden. Und du hast natürlich dann auch alles an der Backe. Ich meine, wie gesagt, wenn du es zum Beispiel mit dem Makler machst, dann kümmert der sich um den Notartermin und so. Du hast dann immer nur noch quasi, immer dann, wenn was zu entscheiden ist, musst du was tun. So hängt natürlich viel mehr an dir. Und ich glaube, der ist auch 1000 Tode gestorben, als das dann bei uns so ein bisschen mit dieser Finanzierung durch das Grundbuch länger gedauert hat, weil er dachte, es läuft total easy. Konkurrenten waren hauptsächlich tatsächlich Kapitalanleger und Leute, die eben wirklich eigentlich das Eigenkapital haben. Also es gibt offensichtlich schon immer noch sehr viele, die Geld anlegen wollen und das dann in Immobilien anlegen und dann auch keine sehr große Finanzierung von der Bank brauchen. Und dann rechnen sich das natürlich, oder wenn du nur, weiß ich nicht, die Hälfte finanzieren musst oder so.
Ich denke, gerade bei so hohen Zinsen ist es jetzt sinnvoll, dass halt relativ viel Eigenkapital mitbringst, ja, ne? Weil, um entsprechend da halt deine Rate zu drücken.
Ja, zumal, also ich hab das mal, weil das doch vielleicht auch viele interessiert, wie das ist bei einer vermieteten Immobilie, also mal so beispielhaft mal aufgeschrieben. Also das sind jetzt wirklich alles runde Summen. Ja? Nehmen wir mal an, die kostet 300.000 Euro. Und du hättest 10% Kaufnebenkosten. Das ist auch ein gerundeter Wert. Aber du hast halt, wie gesagt, es können bis zu 6% Grunderwerbsteuer sein. Dann hast du Makler, dann hast du 1,5% für Grundbuch und Notar und so. Also mal rund gerechnet. So, und dann 20% Eigenkapital, ja, wären halt von den 330.000 66.000. Also, die du jetzt mitbringst, wenn die Bank sagt 20%. So, und dann bräuchtest du 264.000 Kredit. Und jetzt ist es halt so, bei Mietwohnungen gibt es immer diesen, also das hat man ja früher immer schon gerechnet, also dieser Multiplikator, wie viel Jahresmieten entspricht der Kaufpreis? Und wenn du jetzt hier bei 300.000 bist und sagst, also sagen wir mal, das ist jetzt vielleicht so eine 70 Quadratmeter Wohnung, die du vielleicht für 800 Euro vermieten kannst. Jetzt gebe ich zu, es gibt Städte in Deutschland, da kannst du dir natürlich für mehr vermieten, aber gehen wir mal von so einem Durchschnittsding aus und vielleicht ist es auch kein Neubau und so, ne? Dann sind wir da so bei 31 Jahresmieten. Und das entspricht einer Mietrendite von 3,5%, also 1 durch 31,25, 3,5%. Zufällig genau der Zins, das ist jetzt nicht Zufall. Aber das zeigt aber schon, die Immobilie, wenn du sie voll finanzierst, bringt die überhaupt nur 3, also wenn du sie voll Eigenkapital finanzieren könntest, bringt die nur 3,5%. Ja? Und du zahlst 3,5%. Ich habe das da unten hier mal aufgeschrieben. Also die 264.000 bei 3,5%. Ja? Jetzt habe ich ja hier das Eigenkapital abgezogen, aber dann habe ich eine Rate von 770 Euro, nur Zins. Da bin ich ganz leicht im Plus. Aber du willst ja auch was tilgen. Und dann sieht die Rechnung halt einen Tick anders aus. Also wir haben wieder die gleichen Ausgangsvoraussetzungen, aber 2% Tilgung habe ich jetzt mal angenommen. Ja, das wäre halt, also bei einer vermieteten Immobilie heißt es immer, möglichst wenig tilgen, damit der Zins schön hoch ist, weil den kann ich von der Steuer absetzen. Trotzdem muss ja die Restschuld sinken. Wir merken ja gerade, warum. Ja, also alle, die mit 1% finanziert haben, nicht getilgt und jetzt 4% zahlen, die wundern sich. So, also ein bisschen Tilgung wäre halt nicht schlecht. So, jetzt habe ich mal 2% angesetzt. Das heißt, dass du de facto 3,5 plus 2, also 5,5% auf den Kredit rechnen musst. Das sind dann im Jahr 14.520. Und dann bist du halt bei einer Monatsrate von 1.200 plötzlich. So. Und dann hast du 800 Euro Miete erstmal und dann bist du 410 Euro im Minus. Und die schießt du dann zu. Das einzig Gute ist, dass die Miete über den Zeitablauf irgendwann steigen wird. Aber das zeigt, warum der Markt im Moment nicht funktioniert.
Weil die Preise runterkommen müssen, theoretisch.
Die Preise müssen noch weiter runterkommen, damit da oben diese Rendite steigt. Oder der Zins muss halt runterkommen. Aber im Moment ist quasi hier in dem Beispiel die Mietrendite genauso hoch wie die Finanzierung und du hast noch nicht getilgt. Das heißt, alles, was du abbezahlst, ist quasi wie ein Sparplan. So, und dann ist die Frage, wer von uns macht einen Sparplan für 3,5%? Das macht natürlich keiner. Ja? Je mehr Eigenkapital ich da reinschieße, desto mehr kippt es, weil dann der Zins zwar gleich hoch ist, aber auf niedrigeren Betrag, dann fängt es an zu funktionieren oder die Miete steigt halt. Ja? Ich mache irgendwas, dass die Miete höher wird. Aber das ist im Moment der Knackpunkt und deshalb funktioniert der ganze Markt nicht.
Ja.
Bei einer selbstgenutzten Immobilie, wie gesagt, spielt es also gar keine Rolle. Wir tauschen ja hier Immobilien und die Idee ist ja danach, meine Mutter zahlt dann erstmal nur noch Hausgeld, wenn keine Finanzierung mehr nötig ist, weil der Hauspreis das wieder tilgt.
Genau, aber ich muss diese Immobilie nicht rechnen in dem Fall.
Genau, sie muss sich nicht rechnen, aber für alle, für die es sich rechnen muss, sieht das halt so aus und das ist halt nicht attraktiv.
Ja, ja. Das heißt, Markus, was sind so deine wichtigsten Learnings, die du jetzt nochmal zum Abschluss unseres Gesprächs so zusammenfassend mitgeben kannst?
Also auf jeden Fall, also wo wir neulich geredet haben, der Markt, die Marktkenntnis ist natürlich schon wichtig. Ja? Also hier auch bei den Wohnungen, die wir da kaufen, ein paar andere, die jetzt nicht in dem Ort, nicht in der Stadt wohnen, die würden vielleicht sagen, so ziehe ich da hin. Ja? Wir wissen, das ist ein aufstrebender Stadtteil, das funktioniert so. zweiter Punkt, rechtzeitig sich damit beschäftigen. Es gibt genügend Leute, die solche Themen jeden Tag haben, weil es ihr Job ist. Und einige von denen haben auch wirklich Ahnung und können einem dabei helfen. Ja. Mein persönliches Learning ist eben, schaut rechtzeitig mal in so Sachen wie Grundbuch. Ja. Dieses Thema Energieausweis, gut, den kannst du innerhalb von ein paar Wochen dir besorgen. Trotzdem, ja. Schau dir auch an, wie der Markt ist. Es gibt ja oft, wenn ihr ein Haus verkaufen wollt in der Nachbarschaft, Leute, die es auch schon getan haben, die wissen eine ganze Menge, weil die auch viel davon erlebt haben. Die kennen dann vielleicht auch einen Makler, der das gemacht hat oder so. Und ja, überlegt euch halt einen Zeitraum. Also das Problem ist ja immer, man möchte natürlich immer alles perfekt haben. Das wird nicht funktionieren. Also wie gesagt, einer muss ja irgendwann mal umziehen und entweder es beeinflusst den Kauf der neuen Wohnung, weil ihr dann nachher in der Zeitdruck seid, oder es beeinflusst den Verkauf der alten, weil dann noch erst, wenn jemand ausgezogen ist, richtig losgeht. Das ist einfach so ein Punkt. Und überlegt euch einfach, was ist, also inwiefern braucht ihr eben so eine Zwischenfinanzierung und was ist dafür nötig? Und je früher man das alles abklopft, desto besser. Ja. Am Ende des Tages muss ich sagen, beruhigt es unheimlich, wenn man das Thema gelöst hat und wenn man auch weiß, dass es jetzt zu einer guten Lösung gekommen ist. Das ist dann schon sehr hilfreich. Schade ist natürlich, dass dann irgendwie mein Elternhaus am Schluss weg ist. Der Moment kommt natürlich auch, ne, dass du dir irgendwann zwischendrin alle 4 Wochen mal überlegst, wo hätten wir es nicht anders machen können. Da gibt es plötzlich ein Förderprogramm. Da sagst du, wo hätten wir nicht doch die Heizung austauschen? Da hätten wir nicht alle drin wohnen bleiben können. Meistens nicht. Also mal überlegt euch einfach, was an Kosten kommt, was ihr davon bereit seid zu stemmen. Und in meinem Fall ist auch so, ich wohne nicht da, wo das Elternhaus steht. Also wie wahrscheinlich ist es, dass da jemand wirklich drin wohnt? Und vermieten über so eine Distanz bei einem Haus, Gott bewahre.
Ja. Markus, vielen Dank für deine Einblicke, die du uns gegeben hast.
Ich hoffe, das hat euch interessiert.
Ja, schreibt uns eure Kommentare und eure eigenen Erlebnisse gerne in die Kommentare unten rein. Bis dann. Tschüss, macht's gut. Thank you.